Mit Kapitel 5, Vers 12 kommt man zum letzten Teil des dritten Teiles, zum letzten Abschnitt des dritten Teiles des Römerbriefes. Der dritte Teil, den hatten wir betitelt vom Wesen des Heils, und der begann in Kapitel 3, Vers 21 und geht bis zum Ende von Kapitel 5, also bis Vers 21. Und eben nun in diesem letzten Abschnitt, Groß E, geht es um die Reichweite des Heils. Wenn wir an Reichweite denken, dann denken wir an die Anwendung des Heils in ihrem Ausmaß. Und dieser Ausmaß, diese Reichweite, hat es mit zweierlei zu tun: mit Menschen und mit Sünden. Das heißt, das Heil ist für alle Menschen da. Und zweitens, es deckt alle Sünden. Es ist keine Sünde, die zu groß wäre, die nicht begnadigt werden könnte. Wie viel auch der Sünden sein mögen, wie viele Menschen es auch sein mögen, Jesu Heil ist genug, ist genügend für alle. Das ist, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Das tut er mit zwei Methoden. Er vergleicht Adam und Jesus Christus. Diese zwei stehen als Pioniere von zwei Menschheiten da. Adam ist der Beginn einer ersten Menschheit. Jesus Christus ist der Beginn einer zweiten Menschheit. Jesus Christus alleine in seinem Tode deckt die ganze erste Menschheit. Er ist groß genug, um für eine ganze Menschheit mitsamt aller ihrer Sünden zu sterben. Das kann er. Er deckt das alles. Er kontrastiert dann auch. Er vergleicht nicht nur Adam und Christus, sondern stellt die zwei in Kontrast. Denn einiges ist nicht zu vergleichen, sondern ist genau gegenübergestellt. Das sind also die zwei Methoden, die er verwendet, Vergleich und Kontrast. Der Aufbau verläuft so, dass mit Vers 12 er beginnt, eine Aussage zu machen, wie bei Mose oder bei Adam, so bei Christus. Aber mit Vers 13 beginnt schon eine Klammer, die uns bis in die Mitte von Vers 18 bringt. Und ich lese also jetzt die Verse 12 und 18, um dieses zu zeigen. Vers 12: Darum, gerade so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineinkam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen hindurchkam, auf welchen hin, das heißt auf welchen Tod hin, alle sündigten. Und jetzt begründet er das. Vers 18: Also, wie es durch einen Fehltritt zu einer Verurteilung für alle Menschen kam, Klammer zu, also kommt es auch durch die eine Erfüllung gerechter Forderung zu einer Rechtfertigung des Lebens für alle Menschen. Denn gerade so wie durch das Nichtgehorchen, wie durch das Nichtgehorchen des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht wurden, hier ist ein Vergleich, also werden auch durch das Gehorchen des einen die vielen gerecht gemacht werden. Bis hier läuft der erste Teil dieses Abschnittes, die Verse 20 und 21 werden noch hinzugefügt, ist gleichsam ein zweiter Teil, in welchem er noch auf die Rolle des Gesetzes zu sprechen kommt. Dieses wird er dann in 6 und 7 noch aufgreifen. Aber inzwischen will er sagen, dass das Gesetz hineinkam, nachdem die Sünde schon da war, um die Sünde aufzudecken. Und wie das sieht, beschreibt er dann in Kapitel 7. Aber Sünde oder Gesetz deckt Sünde auf und macht oder stellt sie als etwas sehr Schlimmes hin. Aber dann kann auch die Gnade angewendet werden. Das Gesetz deckt die Sünde auf, damit man zu Jesus kommt. Denken Sie an Galater 3, wo Paulus sagt, das Gesetz war unser Begleiter zu Christus hin. Komm, 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 zu Jesus. Ja? Hier hast du nichts. Hier im Gesetz wird man zu einem Sünder. Aber bei Jesus kann man die Begnadigung bekommen für diese Schuld. Durch das Gesetz wird Sünde zu Schuld. Also Verse 20 und 21. Das Gesetz kam aber daneben herein, über Mose, damit der Fehltritt zunehme an Dunkelheit, damit man sehe, wie dunkel das ist. Aber wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade überreich, damit gerade so wie die Sünde im Tode herrschte, und hier steht, herrschte wie ein König. Wir haben grundsätzlich zwei Wörter für herrschen, die Paulus in 5 und 6 gebraucht. Das eine ist herrschen wie ein Herr und das andere herrschen wie ein König. Hier ist das Wort herrschen wie ein König. So auch die Gnade herrsche wie ein König. Wie? Durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Sie merken, in Vers 21 teilt er schon mit, lässt durchblicken, dass es bei der Gnade nicht nur um Vergebung geht. Die Reformatoren haben ein gekürztes Evangelium. Es geht nicht nur um Rechtfertigung, sondern es geht darum, dass ein Gerechtfertigter nun gerecht lebe. Noch einmal. So auch, 21b, so auch die Gnade herrsche wie ein König durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, hin zu ewigem Leben, aber alles durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und so kommen wir zum Ende des dritten Teiles des Römerbriefes. Jetzt kommt der vierte Teil. Das sind die Kapitel 6 bis 8. In diesen Kapiteln geht es um die Entfaltung des Heils. Die Entfaltung des Heils. Ich gebe Ihnen zuerst einen Überblick über diese Kapitel. Kapitel 6, da geht es um Rettung von der Herrschaft der Sünde. Ich erinnere, Rettung und Heil werden auswechselnd gebraucht. Mal passt es besser, Heil zu gebrauchen, mal besser Rettung. Rettung von der Herrschaft der Sünde, Kapitel 6, Kapitel 7, Rettung und Gesetz oder Heil und Gesetz. Und Kapitel 8 kann aufgeteilt werden in zwei Teile, Rettung durch den Heiligen Geist bis Vers 27 und dann der letzte Teil, Gewissheit der Rettung. Das kommt dann das nächste Mal, so der Herr will. Also wenden wir uns Groß A zu, Rettung von der Herrschaft der Sünde, Kapitel 6. Kapitel 6 ist eher grundlegend. Kapitel 7 führt in die praktische Erfahrung hinein und dann Kapitel 8 gibt uns die Lösung für Probleme, die in der Erfahrung entstehen. Kapitel 6 beginnt Paulus mit einigen Fragen in den ersten zwei Versen. Also erstens einige einleitende Fragen, die an Kapitel 5 anknüpfen. Paulus hat eben gesagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, zugenommen hat, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Da hat sie noch viel mehr zugenommen. Da ist sie überaus reich geworden. Nun kann ein fleischlich Gesonnener sofort auf die Idee kommen, das ist ja ganz nett, nicht wahr? Jetzt sünde ich einfach drauf los, dann ist Gott verherrlicht und seine Gnade vermehrt sich also umso mehr, als ich sündige. Moment, sagt Paulus, so schnell geht das nicht. Dazu ist Jesus Christus nun nicht gestorben. Was werden wir also sagen? Werden wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehmen? Ist das, was wir tun werden? Eigentlich im Grundtext in der einfachen Zukunftsform. Aber was ist es, das sein wird auf diesem Gebiet? Das, was ich will. Deshalb, was sollen wir tun? So steht es bei Luther, ja? Was wollen wir jetzt tun oder was sollen wir tun? Ja?
was wollen wir tun? Was wir tun wollen, das werden wir tun. Wollen wir so leben, dass die Gnade Sünde zunehme? Dann werden wir so leben wollen. Aber Paulus sagt, das wollen wir nicht und deshalb werden wir es auch nicht. Das sei fern, unter keinen Umständen. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Ah, jetzt kommt er auf ein Thema, das sehr wichtig ist. Die Verbindung, das wird ab Vers 3 dann, oder ab Vers 5 dann deutlicher gesagt werden. Aber jetzt deutet er es schon an. Wir sind gestorben, warum? Weil Christus für uns gestorben ist. Und weil Christus für uns gestorben ist, folgert Paulus, sind wir mit ihm gestorben. Deshalb Vers 2. Weil wir gestorben sind, weil wir mit Christus gestorben sind, deshalb geziemt es sich nicht weiter zu sündigen. Wie werden wir, die wir der Sünde starben, noch in ihr leben? Also das sind die einführenden Fragen. Mit Vers 2 hat er aber schon die Lösung angedeutet. Jetzt kommen wir zum zweiten. Hier geht es in den Versen 3 bis 10 über die Grundlage solcher Rettung. Welcher Rettung? Von der Herrschaft der Sünde im Leben des Gerechtfertigten. Es geht um das Leben eines Gerechtfertigten. Und jetzt geht es um die Grundlage der Rettung von der Herrschaft der Sünde. Aufgrund wovon kann ein Christ Sieg haben? Das ist die Frage, die uns in den Versen 3 bis 10 beschäftigt. Aber dieser Teil kann aufgeteilt werden in zwei Unterteile. Wir untergliedern also, noch einmal, in die Verse 3 und 4 und 5 bis 10. In 3 und 4 erinnert Paulus an ein Zeugnis, das, so erwartet er, jeder Christ in Rom bereits abgelegt hat. Und in diesem Zeugnis hat man sich verpflichtet. Ja. In diesem Zeugnis hat man sich verpflichtet. Wir haben also zwei Momente in diesem Zeugnis. Einmal ist es ein Zeugnis und es verpflichtet. 3 und 4. Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden? Hier muss ich zur Übersetzung etwas sagen. Das griechische Wort, das ich mit auf übersetzt habe, ist eis, E-I-S, und kann verschieden übersetzt werden. Normalerweise zu oder hinein, würde also unserem vierten Fall entsprechen, hinzu oder hinein in, aber es kann auch rückblickend gebraucht werden oder in Bezug auf bedeuten, also doch hinweisend. Ich weise jetzt auf das hin. Wenn Paulus von Troas nach Philippi reist, dann heißt es, wir kamen oder wir fuhren nach, das heißt, es zu Philippi hin. Oder in diesem Fall Neapolis wohl, wenigstens zur Hafenstadt von Philippi. Also, da wird das Wort gebraucht. Hier weist er hin auf den Tod von Jesus Christus. Wir wurden im Blick auf etwas getauft. Nicht wurden wir hineingetauft in Jesus Christus. Nicht so. Man wird in Wasser getauft, nicht in Christus. Ganz praktisch, ja. Mit der Taufe ins Wasser wird man nicht in Christus hineingetauft. Denn wer nicht vorher in Christus war, bevor er getauft wird, der sollte nicht getauft werden. Ja. Man merkt also, so geht's nicht mit der Übersetzung. Es ist auch nicht so, dass man mit der Taufe in die Gemeinde hineingetauft wird. Auch das geschieht mit dem Kommen zu Jesus Christus. Mit dem Kommen zu Jesus Christus. 1. Korinther 12, 13 und 14. Wenn man zu Christus kommt, wird man im Heiligen Geist getauft. Das ist das Geistliche hineinversetzt werden. Da kommen wir in Christus hinein und in seine Gemeinde hinein. Taufe bezieht sich auf eine Geschichte. Das heißt, ich werde in Verbindung mit etwas getauft. Meine Taufe weist auf etwas hin. Ich sage etwas aus mit meiner Taufe. Und wenn ich auf Jesus Christus hingetauft werde, dann sage ich, ich bin einer, der dazu steht, dass Christus für mich gestorben ist. Man wird auch nicht in den Tod hineingetauft, sondern man wird beerdigt, wenn man getauft wird, oder bewässert. Man soll, also das Wasser wird zu einem Grab. Taufe spricht nicht von Tod direkt, nur indirekt. Taufe spricht direkt nach Kolosser 2 von Beerdigung. So wie Christus beerdigt wurde, Kolosser 2, Vers 12, so sind wir getauft worden. Die Taufe, der Vergleich der Taufe, die Symbolik der Taufe liegt auf der Beerdigungsebene oder an dieser Stelle. Da die Auferstehung das Umgekehrte von Beerdigung ist, ist die Taufe dann auch gleich ein Hinweis auf die Auferstehung. Indirekt weist Taufe auf Tod hin, weil ein Beerdigter zuvor gestorben ist. Wenn also jetzt Paulus von Taufe spricht in Verbindung mit Christus und seinem Tode, dann meint er, dann übersetzen wir am besten im Deutschen mit dem Wörtchen auf, mit der Präposition auf. Das heißt, in Bezug auf den gestorbenen Christus. Wir bekennen uns zu ihm. Das eigentliche sich berufen auf Christus geschieht in der Bekehrung. Aber die Taufe soll so bald wie möglich darauf folgen. Und dies ist das öffentliche Zeugnis, mehr oder weniger öffentlich, von dem, was ich innerlich, von der Entscheidung, die ich innerlich vollzogen habe. Und weil damals das von jedem Christen gefordert wurde und bei jedem Christen auch praktisch geschah, deshalb kann Paulus jetzt sich darauf berufen. Moment einmal, wenn ihr schlussfolgert, nachdem ich gesagt habe, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger. Wenn ihr dann denkt, ihr daraus den Schluss zieht, ihr könntet noch mehr sündigen, dann habt ihr eure Taufe vergessen. Denn in eurer Taufe habt ihr gesagt, ich war mit Christus gestorben und ich werde mit Christus beerdigt und stehe zusammen mit ihm auf. Das heißt, das Zeugnis davon wird abgelegt. Ich berufe mich darauf, ich stehe dazu, das ist für mich. Wenn du das aber bekannt hast, dann hast du dich verpflichtet. Denn Taufe spricht nicht nur von etwas Rückblickendem, sondern ist gleichzeitig ein Zeichen von dem Wege, den ich jetzt einschlage. Ich folge jetzt dem Christus nach, der für mich starb und auferstand. Deshalb ist Taufe im Neuen Testament auch ein Zeichen von Jüngerschaft, von Herrschaft. Man bezeugt, Christus ist mein Herr. Man hat sich also verpflichtet. Und wenn ihr euch so verpflichtet habt, dann dürft ihr nicht so einen Schluss ziehen. Dann habt ihr vergessen, was die Bedeutung eurer Taufe war. Also 3 und 4. Oder seid ihr in Unkenntnis dessen, dass so viele von uns, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, übrigens in Wasser, oft will man sagen, dies ist die geistliche Taufe, könnte sein, aber normalerweise scheint es so, wenn Paulus das Wort alleine gebraucht, taufen, oder überhaupt ein Schreiber im Neuen Testament, dann bezieht es sich offenbar auf Wassertaufe. Die wir auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wurden. Das heißt, weil er für uns gestorben ist. Deshalb achten wir uns selbst mit ihm gestorben. Wir wurden also, Vers 4, weil er für uns gestorben ist, wurden wir also mit begraben. Ich ins Wassergrab, er in die Erde, in ein steinernes Grab hineinbegraben. Wir wurden also mitbegraben mit ihm durch die Taufe auf seinen Tod, damit, gleich wie Christus von den Toten geweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen des Lebens wandelten.
Und wenn wir gestorben sind, dann haben wir nichts mit der Sünde zu tun. Und wenn wir zu neuem Leben gekommen sind, was wir in der Taufe bezeugen, dann haben wir schon gar nichts mit der Sünde zu tun. Dann muss es ganz anders sein. Dann muss es Gerechtigkeit sein, in der wir leben, und nicht Ungerechtigkeit. Sünde ist Ungerechtigkeit. Übrigens, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, das muss man immer wieder neu sagen, denn wer das von heute, vom heutigen politischen und sozialen Umfeld her im Denken hat, der wird hier fehllaufen. Bei Paulus sind Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit am mosaischen Gesetz gemessen, nicht an unserem sozialen Empfinden. Ich glaube, das verstehen wir. Ungerechtigkeit ist gleich Sünde. Gerechtigkeit, das ist der neue Weg ohne die Sünde. Das ist das Gegenüber. Also, die Taufe hat mich verpflichtet zur Nachfolge in einem neuen Leben. Jetzt kommt die eigentliche Grundlage. Der Satz geht weiter, aber Paulus geht in einen neuen Gedanken hinein. Verse 5 bis 10 bespricht er die Grundlage, die eigentliche Grundlage, und die lautet: Verbundenheit mit Christus in Tod und Auferstehung. Das ist die Grundlage für Sieg im Christenleben. Verbundenheit oder eins geworden sein mit Christus in Tod und Auferstehung. Diese Verbundenheit kam zustande, nicht in der Taufe. Die Taufe setzt sie voraus. Passen wir auf beim Übergang von 4 und 5. Schlussfolgern wir nicht beim Wörtchen denn in Vers 5, dass Paulus mit Vers 5 die Taufe deuten will, sondern er geht zurück zu dem Zeitpunkt der Bekehrung vor der Taufe, worauf die Taufe nur folgte und wovon sie ein Zeugnis war. Getauft wird man, wenn man zu Christus kam und mit ihm verwachsen wurde. Deshalb wurde man getauft. Aber eben, die Taufe setzt dieses Verwachsenwerdensein im Geiste mit Christus voraus. Deshalb kommt er jetzt darauf zu sprechen. Also im Geistlichen, bei meiner Bekehrung, geschah etwas. Ich wurde mit Christus verwachsen, wörtlich. Wie ein aufgepfropfter Zweig, ja. Er wird hineingepfropft in einen Stamm. Und so sind wir, kommt Kapitel 11 darauf zurück, wir sind hineingepfropft worden in Christus, verwachsen mit ihm. Wir teilen sein Leben und auch seine Geschichte. Sein Tod ist mein Tod. Seine Beerdigung, meine Beerdigung. Seine Auferstehung, meine Auferstehung. Sein Leben, mein Leben. Wenn wir Verwachsene geworden sind in der Ähnlichkeit seines Todes, so werden wir sie aber bestimmt auch sein in der seiner Auferstehung. Von diesem Kenntnis nehmend, das sollen wir zur Kenntnis nehmen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, aufs Nebengleis gestellt sei. Die Lok taugt nicht mehr, die gebrauchen wir nicht mehr. Die Sünde muss außer Wirksamkeit gesetzt werden. Aber vielleicht hatten Sie schon Angst, ich würde den alten Menschen vergessen. Nun, den sollten wir vergessen, aber nicht im Gespräch. Wir müssen das klären. Was ist dieser, man könnte fast sagen, liebe alte Mensch, weil er so oft im Gespräch ist bei Evangelikalen und solcher besonders, die sich um die Heiligung bemühen. Erstens, der alte Mensch ist nicht eine Person, keine Persönlichkeit. Wenn Sie den alten Mensch als eine Persönlichkeit verstehen, dann werden Sie nie zur Heiligung kommen, dann werden Sie schizophren werden. Ja. Denn dann haben Sie zwei Personen, einen neuen Menschen und einen alten. Ja. Und das ist die Schwierigkeit bei vielen Christen. Ja. Das tut doch der alte Mensch. So wie der christliche Junge, der beim Stehlen ertappt worden war und dann kam er zum Richter. Wurde er verhaftet, musste sich verantworten. Und dann hoffte er wahrscheinlich, es würde ihm besser gehen, wenn er sich als Christ, das war in Amerika, wo früher noch solche christliche Richter gab und heute noch unter Umständen es sie gibt.
Und dann hat er gesagt, die Wassermelone gestohlen, es war eine Wassermelone gewesen, das habe ich nicht, das hat der alte Mensch getan. Ich bin Christ. Dann hat der Richter überlegt, der kannte doch schon auch etwas wahrscheinlich von der Bibel. Und dann hat er gesagt, insofern der alte Mensch die Wassermelone gestohlen hat, bekommt er 15 Tage Haft. Insofern der neue Komplize war, bekommt er ebenfalls 15, 30 Tage Haft. Das war eine gute Lektion für diesen Jungen. Wenn er man also mitmacht, ob neu oder alt, man ist schuldig geworden. Ja? Was ist der alte Mensch? Das ist gegenüber vom Neuen. Und der Neue ist einmal Jesus Christus. Einmal bin es ich es als Wiedergeborener. Aber zum anderen ist es auch, ja, es ist eigentlich viererlei, der neue Mensch. Jesus Christus, der Christ, die Gemeinde ist die neue Menschheit. Ich müsste eigentlich in einer anderen Reihenfolge. Jesus Christus, die Gemeinde ist die neue Menschheit. Epheser 2, Vers 15 oder 16. Dann der Christ, 2. Korinther 5, Vers 17. Und das neue Leben des Christen. Das Christusähnliche neue Leben des Christen. So in Kolosser 3. Und ich meine auch in Epheser 4. Kolosser 3, etwa 9 und 10. Die neue Lebensweise, jetzt zurück zum Alten. Der alte Mensch ist die Lebensweise der nicht wiedergeborenen Nachfolger von Adam, dem ersten alten Menschen. Die alte Menschheit, die nicht beim Kreuz gewesen ist, hat eine gewisse Lebensweise von der Sünde her bestimmt. Und diese Lebensweise nennt Paulus alter Mensch. In Kolosser 3 vergleicht er diese Lebensweise mit einem Kleid, mit einem Anzug. Den hat man grundsätzlich in der Bekehrung abgelegt, aber wir tendieren dazu, immer wieder diesen Anzug zurück anzuziehen. Und Paulus sagt, lasst den doch abgelegt sein. Wenn ihr wieder angezogen habt, dann legt ihn wieder ab. Ja? Die Lebensweise will immer wieder neu gelebt werden. Warum? Das wird er in Kapitel 7 erklären. Aber so ist es nur eben. Und nun sagt er, ihr müsst damit rechnen, dass dieser alte Mensch gekreuzigt wurde. Wann? Nicht in der Bekehrung, sondern am Kreuz, auf Golgatha, als Jesus gekreuzigt wurde. Das ist die große Theologie von Paulus, 2. Korinther 5, 14 und 15. Wir überlegen und kommen zu folgendem Schluss. So kann man das von dem Griechischen übersetzen. Wir überlegen und kommen zur folgenden Schlussfolgerung. Ist einer für alle gestorben, das ist das Evangelium, dann sind sie alle gestorben. Das ist die Schlussfolgerung. Und dann die weitere Schlussfolgerung. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist für alle gestorben, damit die, die zum Leben gelangen, die sich rufen lassen, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie starb. Das ist die Konsequenz. Aber eben, wenn Jesus Christus für uns starb am Kreuz, dann kann Paulus sagen, bin ich damals mit ihm gekreuzigt worden, mitsamt meinem ganzen Wesen, meiner alten Lebensweise habe ich dort am Kreuz abgegeben. Meine Bekehrung ist das Stehen dazu, das sich Stellen dazu. Insofern habe ich die Kreuzigung für mich angenommen. Insofern kann Paulus in Galater sagen, wer Christus angezogen hat, auf jeden Fall, der hat das Fleisch gekreuzigt. Die haben das Fleisch gekreuzigt. Nicht die Kreuzigen, sondern die Kreuzigten. Das heißt, in der Bekehrung hat man das Kreuz für sich in Anspruch genommen. Das heißt, man hat Ja gesagt dazu, dass die Sünde aufhört. Ich habe grundsätzlich Nein gesagt zu den bösen Lüsten meines Wesens. Also, mit der Taufe habe ich das bekannt, dass ich mit Christus gestorben bin, begraben bin, wieder auferstanden bin. Und das muss ich stets in Erinnerung halten. Das ist die Grundlage. Ich bin eins mit ihm in Tod und Auferstehung. Von diesem Kenntnis nehmen, dass unser alter Mensch, unsere alte Lebensweise mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Der Leib der Sünde. Der Leib der Sünde ist der Leib, der sich nicht unter die Herrschaft Gottes stellen will und so der Sünde verpflichtet ist. Und dieser ohne Jesus Christus leben wollende Leib, der es mit der Sünde zu tun hat, der muss wie eine alte Lok aufs Nebengleis gestellt werden. Das heißt, ich muss in einem neuen Leben leben. Jesus ist gestorben, damit meine alte Lebensweise aufhört. Damit wir der Sünde nicht länger Sklavendienst zu leisten hätten. Sklavendienst, nicht nur irgendein Dienst, nicht nur Knechtschaft, sondern das griechische Wort Sklavendienst steht hier. Nicht mehr der Sünde Sklavendienst zu leisten hätten. Denn wer starb, ist gerechtfertigt worden von der Sünde. Merkwürdiger Ausdruck, nicht? Was heißt von Sünde gerechtfertigt sein? Gestorben. In Schottland konnte vor Jahren in der Zeitung stehen, wenn ein Krimineller hingerichtet worden war, das geschah morgens um Sonnenaufgang oder kurz vor Sonnenaufgang, das war der Brauch. Heute Morgen ist so und so der und der mit Sonnenaufgang gerechtfertigt worden. Das heißt, ihm ist Gerechtigkeit geschehen. Das Gesetz forderte die Todesstrafe und dem Gesetz ist Genüge geleistet worden und dieser Mensch ist jetzt gerechtfertigt worden. Das hat ihm nicht viel geholfen fürs Leben, aber er ist jetzt kein Krimineller mehr, ne? Da ist jetzt Gerechtigkeit geschehen. Dem Gesetz ist Genüge getan worden. Für ihn gibt es kein kriminelles Leben mehr. Ja? Und so sind wir. Wir sind Gestorbene, von der Sünde weggerechtfertigt worden. Das heißt, an uns ist Gerechtigkeit geschehen worden. Wir sind zu Tode gestraft worden. Aber weil Christus auferstanden ist und wir mit ihm, deshalb sind wir jetzt verpflichtet, durch dieses neue Leben, durch die Dynamik dieses neuen Lebens, in dieser neuen Lebensweise zu leben. Aber weil wir gestorben sind, haben wir nichts mehr mit der Sünde zu tun. Demgegenüber sind wir gerecht geworden. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus starben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Das heißt, wir rechnen damit, wir sind überzeugt. Glauben heißt überzeugt sein. So sind wir überzeugt, dass wir auch mit ihm leben werden. Das ist eine Verheißung. Da wir wissen, dass Christus, mit dem wir ja gestorben und auferstanden sind, von den Toten geweckt nicht mehr stirbt. Und wenn ich mit Christus eins geworden bin, dann bin ich seinem neuen Leben verpflichtet, auf ewig. Der Tod herrscht nicht länger über ihn. Denn als er starb, starb er der Sünde, ein für allemal. Deshalb sollten wir lieber sterben, als irgendeine, auch die kleinste Sünde tun. Nicht das kleinste lieblose Wort, nichts, kein böser Gedanke. Jesus ist gestorben, lieber als das zu tun. Ja? Und er ist für meine solche Sünden gestorben. Er ist der Sünde gestorben, was er starb. Und ein für allemal, das ist gute Nachricht, das ist gute Botschaft. Meine Sünden sind dort getilgt, ein für allemal. Alle Sünden, die es je gegeben hat und die es je gibt, sind dort in Christus oder auf Christus genommen worden. Alle Sünden. Aber sein Leben lebt er für Gott. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, das muss man gleich mitlesen, ja? Das ist der Gedanke, der diesen Versen durchzieht, dass zusammen verwachsen sein mit Christus. Und jetzt sagt Paulus, so ist es mit Christus, folglich sollte es auch so mit mir sein. Ich sollte der Sünde gestorben sein, ich sollte mich dafür halten. Und wenn er jetzt sein Leben für Gott lebt, dann sollte ich auch mein Leben für Gott leben. Aber bedenken wir, es ist nicht nur Imitation, nicht so wie Christus, sondern weil ich mit Christus verwachsen bin. Und was bedeutet das? Nicht nur Verbundenheit, sondern so wie der Finger das Leben der Hand und des ganzen Körpers teilt, so teile ich das Leben von Jesus Christus, an dem ich eine Rebe bin. Verwachsen heißt also lebendig, verwachsen, verbunden, das heißt mit dem Leben von Jesus. Lebe ich sein Leben für Gott, seine Art von Leben. Ja. Nicht nur, da ist Jesus, er hat so gelebt, das will ich auch, so leben wie er. Das können wir nicht. Wir können nicht so leben wie Jesus. Aber wenn er in mir lebt, sein Leben in mir pulsiert, dann wird er seine Art von Leben in mir verwirklichen wollen. Ich habe jetzt einfach mitzumachen. Ja, kommen gleich Fragen, wie? Das nicht zu schnell stellen. Zunächst einmal muss die Grundlage klar sein, ja? Wenn die Grundlage nicht klar ist, können wir noch zu schnell weiterlesen, ja? Wir werden allzu schnell weiterlesen müssen, sowieso. Aber 5 bis 10 sind die Grundlage. Die muss klar sein. Ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit Christus begraben, das heißt verschwunden für dieses Leben, von der sichtbaren Fläche dieser Welt, von der Oberfläche dieser Welt verschwunden. Ich bin auferstanden in eine neue Welt hinein, mit Christus, bin mit ihm verwachsen, teile sein Leben. Das ist die Grundlage. Jetzt kommt der Weg, das Dritte. Und darauf verwendet er nun den Rest dieses Kapitels, 11 bis 23. Ich muss jetzt einfach eine Gliederung geben von diesen Versen. Jetzt kommt Paulus in die Praxis hinein. Auf dieser Grundlage ist nun ein Weg einzuschlagen. Die Straße ist da, das Fundament ist gelegt. Wie geht man weiter? Was ist zu tun? Das heißt, der Weg der Befreiung von der Herrschaft der Sünde oder der Rettung von der Herrschaft der Sünde. Es geht um die Herrschaft der Sünde. Weg der Rettung heißt Rettung davon, von der Herrschaft der Sünde. 11 bis 23. Dieser Teil hat 3 Teile. Aber, wie Paulus das oft tut, für die ersten 2 Punkte verwendet er nur kurze Zeit und bleibt dann beim 3. Also Vers 11. Man hat mit der Grundlage zu rechnen, Vers 12, man soll die Herrschaft der Sünde nicht zulassen. Und dann 13 bis 23, man soll die Glieder seines Leibes zum Dienst der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Zum Dienst der Gerechtigkeit, zum Dienst in der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Das sind die Verse 13 bis 23. Jetzt wollen wir diese Verse lesen. Vers 11. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Das heißt, rechnet jetzt damit. Das griechische Wort bedeutet, rechnen, so wie man mit den Zahlen Mathematik treibt, ja? Rechnen, überlegen, genau dem deutschen Wort rechnen entsprechend. Also damit rechnen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Nicht gefühlslos geworden, das sagt er nicht. Nicht versuchungslos geworden, denken Sie juristisch, stellvertretend, so tot. Weil Christus für mich gestorben und ich mit Christus gestorben. Deshalb rechne ich, schlussfolgere ich. Also, aha, wenn ich mit Christus gestorben bin, dann bin ich sein Tod gestorben, sein Tod ist mein Tod. Und dann bin ich für die Sünde nicht mehr zu haben. So, ich bin für die Sünde nicht mehr zu haben. Ich rechne jetzt mit einem Bruch. Also mit der Grundlage rechnen, dass ihr für Gott aber lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Tod und Auferstehung. Das ist die Grundlage, war die Grundlage in 5 bis 10. Mit dieser Grundlage jetzt rechnen. Das heißt, daran glauben, mit der Tatsache rechnen. Aufgrund davon ist es jetzt möglich, Vers 12, die Herrschaft der Sünde nicht zuzulassen. Die Sünde darf nicht König sein, darf nicht Herr sein. Vers 12. Lasst also die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leibe, um ihr zu gehorchen in seinen Lüsten. Der Sünde sollen wir nicht gehorchen in ihren Lüsten. Die Herrschaft der Sünde soll nicht gestattet werden. Dann sagt man, das kann man sehr schnell sagen. Ja? Das muss einmal so kurz gesagt werden, denn darum geht es. Billy Graham hat einmal gesagt, es gibt eine sehr einfache Lösung für die Versuchung. Nur ein kleines Wörtchen. Nein. Damit ist es getan. Ja. Nur Nein sagen. Wie das geschehen kann, wird Paulus in Kapitel 8 ausführen. Aber hier wird, hier haben wir den Überblick. Römer 8 geht nicht ohne 6. Versuchen Sie nicht mit Römer 8 allein Sieg zu haben. Sie müssen bei Römer 6 beginnen. Ja. Hier ist die Grundlage. Aber nachdem Römer 6 gelesen worden ist, Römer 7 vielleicht erlebt worden ist, kann man mit Römer 8 zurück in Kapitel 6 hinein und dort mit diesen Wahrheiten kraftvoll umgehen. Und dann gibt es Sieg über Selbstbefriedigung, Rauchen, Alkohol, Afterreden, allerlei böse Gedanken und so weiter. Das gibt es. Warum? Weil in dem Augenblick, wo ich mit wahrer Geschichte Gottes am Kreuz rechne, das heißt, Gott sieht, ich glaube, dass da was geschehen ist, dann setzt er in meinem Schritt des Gehorsams, des Neinsagens, setzt er seine Kraft in Aktion. Da ist das Geheimnis. Zweierlei zu gleicher Zeit. Ich bin gehorsam aufgrund der Grundlage und dann kommt Gott und handelt. Das heißt, gibt die nötige Kraft dazu. Nicht nur Gehorsam, aber Gehorsam muss da sein. Die Bereitschaft zu gehorchen. Und dann ist die Kraft Gottes da. Das heißt, die Herrschaft der Sünde nicht zulassen. Nee, sagen, immer Nein sagen aufgrund von Vers 11 oder 5 bis 10. Jetzt kommt der Dienst. Und da wollen wir nach der Pause wieder einsetzen. Wir machen also einen Strich.